Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk hier auf meinsportpodcast.de und auch bei Sportradio. Dort gibt es uns jeden Montag von 13 bis 14 Uhr im Live-Programm und da möchten wir natürlich alle Zuhörer hier auch herzlich begrüßen, denn wir wollen heute eine Stunde lang über unseren geliebten Handballsport sprechen und uns mit den aktuellsten Themen beschäftigen, der großen News, die es in der vergangenen Woche gegeben hat, aber natürlich auch mit den Ergebnissen der Bundesliga, der Männer und auch der Frauen und natürlich auch den europäischen Wettbewerben. Das mache ich natürlich wie gewohnt alleine. Mein Name ist Sebastian Mühlenhof und ich habe wieder meinen geschätzten Kollegen, also den Tim Detmer. Hallo Tim.
Hallo Sebastian.
Ja Tim, lass uns heute hier am Sonntag um 17.56 Uhr mit den Männern anfangen, denn die Frauenspiele sind noch nicht ganz durch, da sind die Oldenburg-Leverkusen in den letzten Zügen und uns mit dem Topspiel beschäftigen der Bundesliga. Zweiter gegen Dritter, der THW Kiel gegen die Füchse Berlin. Spannendes Duell auf jeden Fall. Am Ende gewinnen die Berliner mit 31-27 und kommen dann mit dem Traum Champions League näher, während der THW Kiel jetzt ganz schön bangen muss, denn sie müssen noch nach Magdeburg spielen und das könnte für sie ganz bittere zwei Spiele werden.
Ja, und man muss sagen, die Berliner haben wirklich verdient dieses Spiel gewonnen. Vor allem ja, den Grundstein in der ersten Halbzeit gelegt mit einem 19-15 nach 30 Minuten. Und wer 19 Tore in Kiel wirft, das ist schon wirklich eine ordentliche Ansage. Natürlich vor allem angetrieben von Hans Lindberg, der mit 9 von 9 in der ersten Halbzeit wirklich nicht zu stoppen war. Wirklich eine überragende Partie dort abgeliefert hat, in der zweiten Hälfte dann noch 2 Tore dazu. Damit auch mit Abstand der beste Werfer gewesen in dieser Partie. Und ja, bei Kiel in der ersten Halbzeit hat einfach das Zusammenspiel zwischen den Torhütern, Quenstedt und Sagau und eben der Abwehr nicht wirklich gut funktioniert. Es war keine Torhüterleistung da in der ersten Halbzeit. Das konnte sich dann etwas ändern in der zweiten Hälfte, sodass die Kieler auch kurzzeitig mal dran waren und auch ausgleichen konnten, relativ schnell nach der Pause. Aber dann haben sich die Füchse wieder gefangen und sind dann relativ schnell auch immer mal wieder dann auf 3 Tore weggezogen. Und ja, bei Kiel hat dann einfach so dieses letzte Fünkchen gefehlt, dass sie da die Kontrolle über das Spiel übernehmen konnten. Und das ist dann schon ein bisschen überraschend gewesen. Dazu muss man sagen, gerade bei der Auflistung der Torhüter hat man es sicherlich schon gemerkt, Niklas Sandin war nicht dabei, der hat gefehlt. Dazu hat sich Sander Sargosen auch an der Schulter verletzt. Gegen Ende der ersten Halbzeit müsste es gewesen sein. Das sind dann schon 2 Ausfälle in so einem Spiel, die auch die Kieler dann nur schwer kompensieren können. Aber Philipp Biecher wollte das nicht wirklich zählen lassen und aufkommen lassen nach dem Spiel, was ich persönlich auch wirklich beeindruckend finde. Und hat da mehr auf diejenigen geschaut, die dann eben nicht ganz so gut gespielt haben und eben das Ding nicht rumreißen konnten. Und dementsprechend, ja, für die Berliner wirklich ein sehr, sehr wichtiger Erfolg und damit jetzt in der Pole Position für den zweiten Champions League Platz.
Ja, auf jeden Fall. Das muss man sagen. Aktuell haben sie dann einen Minuspunkt weniger. Sie sind zwar noch auf Platz 3 aktuell, weil sie weniger Spiele haben und somit weniger Pluspunkte, wo ja nach die Tabelle berechnet wird. Aber trotzdem, aktuell sind sie auf einem durchaus guten Weg. Und wir kommen gleich noch auf die Magdeburger zu sprechen. Wir können sie jetzt wahrscheinlich schon zu den deutschen Meister machen. Ich möchte aber auch noch auf jeden Fall erwähnt haben, dass ich auch finde, dass das Spiel wieder gezeigt hat, dass der THW Kiel einen guten zweiten Torhüter braucht. Sie bekommen Thomas Mirkwa zur kommenden Saison. Ich glaube, das wird auch schon nochmal Qualitätsspiel einfach sein, weil man auch schon einen Unterschied merkt. Wenn jetzt Niklas Sandin nicht zur Verfügung steht, ist halt Dario Quenstedt nicht derjenige, der dann halt einspringt, wie es zum Beispiel Magdeburg hat mit Yannick Gred und Mike Jensen, was ja wirklich ein tolles Duo ist, oder auch andere Mannschaften, die wirklich tollere Duos haben. Da hat der THW Kiel noch so einen kleinen Qualitätsunterschied. Muss man natürlich auch sagen, Niklas Sandin ist so überragend, es ist natürlich auch schwierig, einen guten zweiten zu haben. Aber ich denke, der Thomas Mirkwa wird dem Team sehr gut holen. Und was ich auch sehr schön finde in dem Topspiel, Tim, dass sich beide Mannschaften auch eine klare Botschaft gemacht haben in so einer Zeit, wo aktuell Krieg in Ukraine herrscht. Beide mit dem Zeichen Stop War, also hört auf mit dem Krieg. Auch das extra Sondertrikot von den Füchsen Berlin. Also auch abseits des Spielfelds ganz, ganz große Gesten beider Mannschaften.
Ja, absolut. Die Kieler mit dem Friedenszeichen vorne auf dem Bauch quasi des Trikots anstatt eines Sponsors. Und du hast gesagt, die Berliner mit dem blau-gelben Sondertrikot. Und vorher gab es dann auch eine Aktion von den Zuschauern, dass die Klatschpappen, die auch in Blau-Gelb und irgendwie gemeinsam für Frieden stand, glaube ich, drauf, hochgehalten wurden. Auch ein sehr, sehr schönes Bild. Und da war die Halle auch kurz vor Beginn dieses wirklich heißen Spiels auch mucksmäuschenstill. Von daher, ja, gute Zeichen. Absolut, ja, die einzig richtigen in dieser Zeit. Und von daher, Chapeau an die Verantwortlichen, die das so auch in der Kürze dann ja, organisiert haben.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich sehr, sehr schöne Aktion gewesen. Auch wirklich ein tolles Zeichen da auch nochmal. Dann lass uns dann zum, ja, designierten Titel, der so Titelträger für die Saison kommen, den MSC Magdeburg. Aktuell haben sie 7 Punkte Vorsprung und bei dem Spielplan, den sie noch haben, mit allen Top-Teams, die noch zu ihnen müssen, wie zum Beispiel der THW Kiel, wahrscheinlich schon so gut wie durch, haben sich aber jetzt entsprechend schwer getan. Gegen Stuttgart nur mit 3 Toren gewonnen, 27-30 heißt es am Ende, aus Sicht der Stuttgarter, die wirklich lange, lange mitgehalten haben, es wirklich enorm schwer gemacht haben, enorm starke erste Halbzeit gespielt, so teilweise mit 5 Toren geführt. Ja, Bennett Wieger hat nach dem Spiel gesagt, vielleicht waren wir Jungs ein bisschen zu sehr abgelenkt von dem Spiel Kiel gegen Füchse und das haben Stuttgarter relativ gut ausnutzen können. Natürlich am Ende schade, dass sie halt dann halt ohne Punkte halt rausgehen, weil das wäre natürlich gerade im Kampf gegen den Abstieg nochmal ganz, ganz wichtiger Punktgewinn gewesen.
Ja, absolut. Sie hätten sich da wirklich belohnen können für eine sehr, sehr gute Leistung. Sie haben den Magdeburgern wirklich über 56, 57 Minuten absolut auf den Beinen gestanden, auf den Füßen gestanden und ihnen das Leben sehr, sehr schwer gemacht und so ein bisschen auch, ja, den Aufwärtstrend der letzten beiden Spiele, die sie ja beide nicht verloren haben, bestätigt und das ist schon sehr beeindruckend gewesen, muss ich sagen. Vor allem der Start, wo man zwischenzeitlich auch mit 8-3 vorne lag, zur Pause dann 16-16, das ist schon, ja, wirklich beeindruckend gewesen. Hätte ich nicht unbedingt mitgerechnet in diesem Spiel für die Magdeburger. Ja, das sind dann halt die Spiele auswärts bei so einem Team. Jetzt kommt auch langsam so die Phase, wo die Kellerkinder auch alle anfangen, irgendwie dann doch zu punkten und auch mal hier eine Überraschung zu holen. Da ist es einfach wichtig, als Meisterschaftsanwärter die 2 Punkte mitzunehmen, egal wie es dann ist. Das macht einen Meister dann im Endeffekt auch aus. Ja, sie sind tatsächlich auch irgendwie nur kurz nach Ende des Spiels Kiel gegen Berlin zum Aufwärmen rausgekommen und hatten wohl auch eine positive Reaktion im Gesicht stehen. Von daher denke ich schon, dass da vielleicht ein bisschen was im Hinterkopf war. Aber ja, dementsprechend trotzdem am Ende cool geblieben, vor allem in der Abwehr. Ball stibitzt und dann das leere Tor ausgenutzt zur Vorentscheidung und dementsprechend die Magdeburger weiterhin auf Kurs.
Genau, weiterhin auf Kurs und wie gesagt, eigentlich schon so gut wie durch. Also da muss schon wirklich ganz, ganz viel schief laufen. Aber wir haben das auch schon mal erlebt, wo wir auch, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren die Löwen auch schon zum Deutschen Meister gemacht haben und dann auf einmal, ja, die Löwen eingebrochen sind. Ich glaube, dann die Flensburger das zu ihrem Vorteil genutzt haben. Schauen wir mal, inwieweit das sein wird. Es wird auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten sein. Und wenn wir Flensburg direkt ansprechen, ja, Tim, können wir nämlich relativ schnell abhandeln. Baling war zu Gast, 35-21, ein nie gefällter, klarer Sieg.
Jo, Benjamin Buric, 17 Paraden, 44% Quote, knapp 45%, wenn man es aufrundet. Hampus Wanne, 8 von 9. Magnus Röth, was mich sehr freut, mit 7 Toren, der ja immer noch so ein bisschen jetzt seine Form sucht, nachdem er auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte. In diesem Spiel auf jeden Fall wieder zumindest sehr nah dran an dem, was er zuvor schon gezeigt hat in den letzten 2-3 Jahren, wo die Flensburger eben auch Meister geworden sind. Und ja, standesgemäßer Sieg, haben sich wirklich von, ja, nach der kurzen Abtastphase eigentlich konstant abgesetzt und dann dieses Spiel nicht mehr wirklich, ja, also das Ding war relativ schnell dann durch.
Ja, schon zu alt, schon 18-11 und da war es eigentlich schon relativ entschieden. Entschieden war es lange Zeit nicht in den anderen beiden Spielen noch vom Sonntag. Und zwar haben sich die Rhein-Neckar-Löwen gegen Melsung das Duell erwartet, was man sich ein bisschen erhofft habe. Duell auf Augenhöhe, beide Mannschaften haben sich wenig geschenkt. Am Ende gewinnen die Löwen hier mit einem wichtigen Sieg 29-26 bei der Rückkehr von Mikkel Appelgren, was natürlich erstmal sehr, sehr schön ist, dass er nach einer 2-jährigen Verletzungspause endlich wieder auf dem Feld ist. War, glaube ich, zu einem 7 Meter nur drin, wenn ich mich richtig erinnere. Hat jetzt da jetzt nichts gehalten oder so, aber es ist schon mal sehr, sehr gut, dass er wieder im Kader mit und dann Kader ist und dann auch wieder dann vielleicht auch eine Option wird für die Rhein-Neckar-Löwen. In einem Spiel insgesamt, Tim, was ja sehr, sehr knapp gewesen ist. Wie gesagt, sehr, sehr spannend. Einfach zur Halbzeit 14-14. Am Ende haben halt die Löwen ein bisschen weniger Fehler gemacht.
Ja, und es war, finde ich, oder kann ich mir vorstellen, dass es für die Löwen, für den Kopf auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wichtiger Sieg sein wird, weil ähnlich wie es ja auch schon im Spiel gegen Erlangen vor ein paar Wochen war, sah man hier und da in Phasen aus wie der Sieger, dann hat man es wieder ein bisschen hergegeben, dann war Melsung wieder knapp vorne und in der Schlussphase haben sie es dann eben diesmal geschafft, den Spieß umzudrehen und dann entscheidend noch wegziehen zu können. Das ist, denke ich mal, extrem wichtig für den Kopf der Spieler. Niklas Kilke-Löke, bester Werfer mit 7 Toren bei den Löwen. Für Melsung natürlich ein Rückschlag im Kampf um Platz 5. Der aufgrund des anderen Ergebnisses nicht ganz so schlimm ausfällt, aber dann hätte man natürlich einen gewissen Sprung machen können. Das ist sehr, sehr bitter und war sicherlich so auch nicht unbedingt eingeplant. Aber für die Löwen, wie gesagt, sehr, sehr positiv. Und das Torhüter-Duell beide mit 10 Paraden, Simic und Bierlehm auf einem ähnlichen Niveau. Also ja, haben da echt wirklich absolute Kleinigkeiten am Ende den Ausschlag gegeben.
Auf jeden Fall, bin nochmal sehr gespannt. André Gomez, kein einziges Tor erzielt, also auch keinen einzigen Wurf genommen. Also da muss man auch nochmal gucken, dass man ihn auch viel besser einfach noch in Position bekommt, dass man ihn auch da besser ins Spiel einbauen kann. Auch Kai Häfner nur 1 von 7. Also da müssen schon auch die Leistungsträger, die sie ja beide auch sind, da schon noch ein bisschen bessere Leistung liefern, um halt an so ein Spiel dann auch gewinnen zu können. Und du hast es gerade schon angesprochen, indirekt das Spiel der HSG Wetzlar, die ja aktuell auf Platz 5 spielen. Ja, sie sahen eigentlich schon wie der sichere Sieger aus in Lemgo. Führten zur Halbzeit mit 16-13 und wirkten wirklich sehr gesettelt, hatten das Spiel eben irgendwie im Griff. Ja, und was macht Lemgo? Kommt wieder zurück, mal in gewohnter Comebacker-Qualitäten, das können sie richtig, richtig gut. Starten einen 10-1-Lauf in der zweiten Hälfte und gewinnen so am Ende mit 29-27. Und Wetzlar steht da und fragt sich, wie haben wir eigentlich dieses Spiel verloren?
Jo, das habe ich mich auch gefragt. Also in der Konferenz hat man immer mal wieder gesehen, ja okay, jetzt ist Lemgo halt lag erst 5 hinten, dann waren es mal 3. Naja gut, passiert ja mal und auf einmal steht es unentschieden und Lemgo hat Ballbesitz. Und da dachte ich auch, okay, interessant, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Natürlich Bjarki Maelisson mal wieder der absolut überragende Akteur mit 12 Toren bei 13 Versuchen, davon nur einen 7 Meter, den er verwandelt hat. Also wirklich, Es ist unfassbar, da waren auch wieder 2, 3 Dinger dabei, die aus einem gefühlten absoluten Nullwinkel waren. Auf der anderen Seite Wetzlar. Ja, es ist echt bitter. Also das Ähnliche, was für Melsung gilt, gilt natürlich auch für Wetzlar im Kampf um Platz 5. Man hätte hier nochmal 2 Punkte zwischen die beiden hessischen Konkurrenten legen können. Hat es jetzt verpasst. Ist, was die Minuspunkte angeht, punktgleich und die Wetzlarer haben das bessere Torverhältnis, das für sie spricht im Moment, aber das wird auf jeden Fall noch ein sehr, sehr harter Fight. Jetzt ist Göppingen auch noch rangerückt, was die Minuspunkte angeht, also ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr bitter für Wetzlar, aber natürlich für die Spannung um diesen 5. Platz absolut zuträglich jetzt gewesen, diese Ergebnisse an diesem Spieltag.
Auf jeden Fall, das macht es jetzt richtig, richtig spannend. Einen schlechten Tag hatte Lenny Rubin 2 von 9 nur, also da sich viel zu viele Fehlwürfe erlaubt und Wetzlar ist von der 43. bis zur 54. Minute halt ohne Tor geblieben und dann wird es halt schwierig, so ein Spiel natürlich auch zu gewinnen. Klar, du hast, ist ein gewisses Puffer, aber trotzdem darfst du halt auch gerade gegen so eine Mannschaft wie Lemgo halt dir so eine Phase nicht erlauben, weil die das dann halt konsequent ausnutzen werden und ich war auch sehr beeindruckt von dem Selbstbewusstsein, was dann auch Florian Kerm in der Auszeit kurz vor Schluss ausgestrahlt hat. Ja, wir machen jetzt hier das Tor und dann, wir kassieren ja sowieso kein Tor mehr, wo ich mir denke so, okay, gut, spricht für ein gesundes Selbstbewusstsein in seine Spiele auf jeden Fall. Ja, und dann machen wir jetzt erstmal hier den kurzen Cut, denn wir wollen gleich eine kurze Pause machen, haben noch genug Themen zu besprechen, hier bei Andro vor allem Handball-Talk, denn natürlich wollen wir noch über Spiele Göppinger sprechen, aber natürlich auch Frauenhandball steht noch an und natürlich die Meldung der vergangenen Woche mit Henk Gröner, deswegen bleibt dran hier bei Andro vor allem Handball-Talk. Ja, und jetzt kommen wir noch zum letzten Spiel von dem Wochenende bei der Handball-Bundesliga der Männer und schauen uns das Spiel an zwischen Frischhoff Göpping und SC DHFK Leipzig. Samstagabend hat das Spiel stattgefunden. Tim, war das spannendes Spiel, ne? Auch beide Mannschaften, Tabellennachbarn, beide bisher eine super Saison gespielt. Am Ende das bisschen glücklichere Ende für die Göppinger, die ja in dem Fall dann von Urkastelitsch profitiert haben, der eigentlich keinen guten Tag hatte.
Nee, das war wirklich frei nach dem Motto, es ist nicht wichtig, wie viele du hältst, sondern welche du hältst. Und er hat, waren es 3 Paraden, ja. Im ganzen Spiel, also ja, und darunter war eben die entscheidende, wo er in seiner Ecke ist und den Wurf ja, pariert zum Schluss, um den Sieg zu sichern. Also das war wirklich eine ganz verrückte Schlussphase, in der die Göppinger wirklich ja irgendwie dieses Spiel dann auch umgedreht haben. Und das war schon echt, echt verrückt. Also auch da Leipzig schien gefühlt schon wie wieder sichere Sieger. Und auf einmal kam ein 4-0-Lauf von Göppingen. Und ja, so kann man das dann mal machen. Und wie gesagt, für Göppingen sehr, sehr wichtig. Durch die Niederlagen von Wetzlar und Melsung ist man, was die Minuspunkte angeht, jetzt punktgleich. Also hat man jetzt schon mal einen schönen Dreikampf um Platz 5. Und ja, für die Leipziger müssen da jetzt ein bisschen abreißen lassen. Haben jetzt 3 Minuspunkte mehr auf dem Konto als das Trio. Und ja, das ist dann natürlich schon mal ja, sehr, sehr bitter, wie sie es verloren haben. Vor allem nachdem man ja diese Bonuspunkte gegen Flensburg vor kurzem erst einfahren konnte. Aber ja, so ist es in der Liga. Da kann es echt, wie wir wissen, die eine Woche so aussehen und die andere Woche so. Und ja, aber absolut schönes Spiel am Samstagabend.
Ja, auf jeden Fall. Also es war echt beste Unterhaltung. Leider war mein Stream im Zug leider nicht so gut, dass ich alles sehen konnte, aber ich habe zumindest versucht, irgendwie zu erkennen, wo der Ball gerade war. ja, dann, das war es jetzt soweit zur Bundesliga. Wir können auch noch kurz natürlich auf die Ergebnisse vom Donnerstag eingehen, denn dort gab es ja das OWL-Derby, das Abstiegsduell zwischen Lübeck und Minden, was Lübeck mit 19-21 verloren hat, also da wirklich relativ wenig Tore. Spannend war es auch in Hamburg, denn dort hat Hamburg knapp mit 30-29 gegen Erlangen gewonnen. Jogi Bitter hält den entscheidenden 7 Meter gegen Johannes Lien, der aber auch überhaupt nicht gut geworfen war. Ja, und der BHC dreht die Partie gegen die Hannover Burgdorf und holt sich somit den 25-23 Sieg, ganz wichtige Punkte, um sich da ein bisschen abzusetzen, während Hannover weiter im Tabellenkeller bleibt. Und wenn wir bei Hannover sind, Tim, dort haben wir 2 Personalien von der Woche, die wir besprechen wollen, denn man hat jetzt sich dazu entschieden, mit Jannes Krone und auch Nate Sete 2 Spieler ja nicht zu verlängern, die werden beide gehen. Jannes Krone steht schon fest, geht nach Coburg in die 2. Liga, mit Sicherheit für das Talent eine spannende Option, und Sete ja, wird dann woanders unterkommen wahrscheinlich.
Ja, davon ist auszugehen. Man hat ja auf der halbrechten Position schon Branko Vujovic verpflichtet, der ja bei der Europameisterschaft auch für Furore gesorgt hat, und jetzt auch Renas Ucins, der ja auch Kapitän der U20-Nationalmannschaft ist, der Deutschen, hat man da jetzt ja das Vertrauen ausgesprochen, dass er jetzt wohl die Nummer 2 auf der Position sein wird hinter Vujovic in der nächsten Saison. Was ja, wie ich finde, auch ein sehr, sehr schönes Zeichen ist und ja auch irgendwie passend zu dem Weg der Hannoveraner in den letzten Jahren ist, mit jungen deutschen Spielern dann auch die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen. Und dementsprechend, ja, auf rechts außen für Jannes Krone wird dann auch noch was passieren. Das wird dann in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Dort hat man sich ja auch schon Marius Steinhauser gesichert aus Flensburg. Also von daher, ja, qualitativ finde ich, ist das schon nicht so schlecht, was die Hannoveraner hier in den letzten Wochen und Monaten so an Arbeit geleistet haben. Mal gucken, wie gesagt, wer da jetzt noch auf rechts außen kommt, und dann ja, schauen wir mal, wie das so aussieht.
Ja, da merkt man schon auch, dass Christian Prokop da auch gute Ideen hat, und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie diese Mischung aus deutschen und natürlich dann auch aus europäischen Spielern da auch dann, ja, dazu beiträgt, dass das Team wieder ein bisschen weiter nach oben kommt. Dann lass uns dann ein bisschen den Blick weggehen von der Bundesliga hin zu europäischen Wettbewerben, denn dort stehen ja jetzt die Viertelfinalpartien bzw. Achtelfinalpartien im Endeffekt fest, die deutschen Mannschaften mit der Champions League ist ja so, dass die Kieler das Freilos bekommen haben, und ja, die Flensburger haben knapp verloren gehabt in Barcelona, wie erwartet, mit 22-29, und ja, treffen jetzt in der nächsten Runde auf Pick Szeged, und das wird schon eine richtig, richtig schwierige Aufgabe, denn wir wissen es gerade, die Ungarn sind enorm heimstark, und als Dritte der Gruppe A ist das eine enorm schwierige Aufgabe für die Flensburg, die dieses Jahr sowieso international einige Probleme haben.
Ja, es ist eine schwierige Phase im Moment für die Flensburger, haben jetzt durch den Sieg gegen Balingen das erste Mal nach 5 Pflichtspielen mal wieder gewinnen können. Das ist ja in den letzten Jahren auch wirklich eigentlich nie vorgekommen, dass man solche Phasen hatte in einer Saison. Und ja, es passt im Moment einfach nicht so viel zusammen. Man hat einige Spieler, die nicht in Form sind, auch geschuldet dadurch, dass sie eben nach Verletzungen wiederkommen, vielleicht auch ein bisschen verfrüht zu viel spielen müssen. Dann gibt es Spieler wie Jim Gottfriedson, der einfach durch das Pensum in den letzten Jahren durchaus hier und da in Spielen manchmal auch einfach müde und ein bisschen überspielt wirkt. Also es ist einfach eine ganz, ganz schwierige Situation. Und ja, sie sind gegen Sajid der Underdog. Das ist in diesem Duell Dritter gegen Sechster in diesen Überkreuzspielen auf jeden Fall so. Und das würde mich schon wundern, wenn sie sich hier durchsetzen würden. Falls sie es tatsächlich doch irgendwie schaffen sollten, würde dann im Viertelfinale Barcelona warten. Und ich glaube, also spätestens da wäre dann Schicht im Schacht, wenn man sich das Spiel letzte Woche anguckt. Das hat Barcelona auch wirklich komplett souverän runtergespielt und gewonnen. Dementsprechend, ja, sehe ich da ehrlich gesagt nicht so große Chancen für die Flensburger.
Die anderen Spiele sind auch durchaus interessant. Vardar Skopje muss gegen Telekom Westpilen ran. Vardar hat ja auch dieses Jahr enorme Probleme gehabt und sich gerade auch so nur qualifiziert. Porto spielt gegen Montpellier und Elverum hat es mit Paris zu tun. Also von daher auch das ein oder andere interessante Duell. Und dann, wie gesagt, die Kieler greifen dann ja erst im Viertelfinale ein, haben jetzt ein bisschen Ruhe bis zum 11. Mai erstmal europäisch und können sich jetzt auf die Bundesliga konzentrieren und dann möglichst natürlich die Qualifikation für die Champions League sicher machen. Lass uns dann zur European League gehen, denn auch da ist ja jetzt die letzten Spiele gespielt worden und auch da steht jetzt fest, wer gegen wen spielt. Und ja, der TV von dem Lippe hat ja hammerlos bekommen. Orlen Wisla Plock, die ja knapp gewonnen haben mit 30-29 gegen Berlin und sich somit den Gruppensieg sichern konnten. Ja, das ist schon eine schwierige Aufgabe für die Lipper.
Ja, definitiv. Also quasi gegen den Kiel Besieger. Also das ist schon, es ist schon eine sehr, sehr gute Mannschaft. Sie sind definitiv der Favorit. Lemgo hat im letzten Spiel gegen GOG nochmal gezeigt, dass sie trotzdem auf dem Niveau absolut konkurrenzfähig sind. Haben den Gruppensieger in der Gruppe B nochmal schlagen können. Auch hier wieder mit einem absoluten Torfestival, wie es in dieser Gruppe irgendwie auch üblich war in dieser Saison. Das ist auch wirklich kurios, wie hoch da die Torenzahl in den einzelnen Spielen immer war. Und trotzdem, auch hier sind sie nicht wirklich der Favorit. Wie gesagt, das ist bei einem Duell Erster gegen Vierter, denke ich mal, auch von vornherein so zu sagen. Und für Berlin ist es natürlich sehr, sehr bitter gewesen, dass sie hier nicht als Erster rausgehen aus der Gruppe. Müssen jetzt erstmal gegen Nantes, was schon mal eine ordentliche Aufgabe ist. Wie gesagt, auch Champions League erfahren in den letzten Jahren gewesen. Und dann in einem möglichen Viertelfinale wartet der Sieger aus Sporting Lissabon gegen Magdeburg, wo ich relativ sicher bin, dass es Magdeburg sein wird. Also das ist dann schon ein ordentlicher Weg in Richtung Final Four. Für Lemgo, falls sie die Überraschung schaffen, würde Säferhof oder Schaffhausen warten. Das wäre auch zwei unangenehme Gegner, aber schon ein etwas entspannterer Weg, wenn man das so sagen kann, in der K.O.-Runde. Von daher, ja, sehr, sehr bitter für die Füchse.
Ja, auf jeden Fall. Also die Auslosung, ja, tut ihnen da auf jeden Fall keinen Gefallen. Also das ist schon wirklich eine enorm schwierige Herausforderung. Das kann jetzt wirklich passieren, dass zum ersten Mal dann auch dann nur eine deutsche Mannschaft im Final Four in der European League ist, beziehungsweise dem ERF Cup, der es ja zuvor gewesen ist. Also das ist schon fast ein Novum eigentlich in der Vergangenheit gewesen, dass nur ein Team oder beziehungsweise relativ wenig deutsche Vertreter dann mit dabei sind. Also das ist schon, ja, schon ein Fund auf jeden Fall, in Anführungsstrichen. Anderen Spiele, die wir natürlich auch nicht unerwähnt lassen wollten, dass Gok Gutmer gegen Bidasso Irun spielen muss, die spanische Mannschaft. Phoenix Toulouse bekommt es mit Benfica Lissabon zu tun. Gorenje Valencia spielt gegen Usam Nîm. Und Nexus muss gegen Eurofarm Pelister, also auch da interessante Duelle, wo man mal auch natürlich genau drauf schauen wird, wie sich dann die Teams schlagen werden und dann natürlich auch zu schauen, wer dann ins Final vorkommt. Wir werden das Auge natürlich weiterhin drauf behalten und wollen jetzt uns den Blick nach vorne richten, denn die Länderspielphase steht jetzt an. Es gibt jetzt eine kurze Pause in der Bundesliga und auch im europäischen Clubhandball. Und Deutschland spielt zweimal gegen Ungarn und die haben erstmal kurz vorher einen neuen Trainer bekannt gegeben. Und Tim, das ist schon ein namhafter Mann mit Chema Rodriguez.
Genau, ja, das ist definitiv ein namhafter Mann, der ja auch schon im Kreis der Nationalmannschaft dabei war unter dem ehemaligen Trainer und ja dementsprechend auch diese enttäuschende Europameisterschaft im Januar miterlebt hat. Deswegen Ja, ist es schon interessant zu sehen, dass man sich da nicht irgendwie jemanden aus extern quasi dazugeholt hat. Er ist ja jetzt im Moment auch noch in Doppelfunktion dann erstmal Trainer der Ungarn, ist ja auch noch bei Benfica Lissabon tätig als Trainer. Das wird er auch bis Mitte 2023 dann erfüllen, diesen Vertrag, und ab dann sich voll konzentrieren auf Ungarn. Und ja, erstmal natürlich das Ziel WM-Qualifikation, das steht natürlich vorne dran für nächstes Jahr. Und dann geht es natürlich auch in Richtung Olympia 2024 mittelfristig und sich da zu qualifizieren. Ich bin gespannt. Also natürlich als ehemaliger Veszprém-Spieler unter anderem kennt er sich ja auch in Ungarn bestens aus. Aber ja, ich weiß es noch nicht so ganz. Ich bin da irgendwie ein bisschen skeptisch, was das angeht tatsächlich. Muss er mich noch ein bisschen überzeugen. Ich bin da irgendwie, weiß ich nicht, habe da noch nicht so ein Gefühl, wo was mich jetzt irgendwie jubelnd aufschreien lässt.
Ja, werden wir sehen. Ist er noch am Anfang seiner Trainerkarriere, und klar, die Regisseure können es prinzipiell auch, aber ob dann die das auch umgesetzt bekommen mit ihren Spielern, das werden wir dann sehen. Karl hat auch schon nominiert, jetzt keine großen Überraschungen. Es fehlen ein paar Leute mit Martin Leker, der aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hat, Burka Bendegus, der hat aufgrund der Schulterverletzung, und auch Benze Bahindi und Ricardo Bodo sind beide nicht mit dabei aufgrund von familiären Gründen. Und ich meine, gerade Bahindi ist natürlich aus deutscher Sicht ein Gut, weil er diese Kreisläufer echt schmerzlich zu verteidigen ist. Aber ansonsten gibt es eigentlich wenig Überraschungen, wenn man sich den Kader anguckt. Gibt sogar ein Spiel, den man kennt, Egon Handusch aus der Bundesliga. EVB Stuttgart spielt er aktuell. Und ansonsten, ja, ein paar Namen für Namen und auch ein paar natürlich Namen, die man auch erst sich ein bisschen mehr mit beschäftigen muss.
Ja, absolut. Nichtsdestotrotz, trotz eben dieser Europameisterschaft, ist Ungarn immer noch wirklich ein guter, ja, guter Gegner, auch ein guter Testgegner, um zu sehen, wo man steht, um natürlich auch hauptsächlich erstmal was auszuprobieren und zu testen, sich ein bisschen weiter zu finden. Auch das ist ja bei der deutschen Mannschaft, denke ich mal, das Hauptziel, wirklich so einen gewissen Stamm jetzt herauskristallisieren zu können. Mit Hinblick natürlich auf die Weltmeisterschaft, für die man sich ja auch noch qualifizieren muss, klar, aber mit den Färöern hat man da ja ein bisschen Losglück gehabt und dadurch, dass Belarus ausgeschlossen wurde. Dementsprechend mache ich mir da über die Qualifikation jetzt erstmal nicht die größten Sorgen. Deswegen hat man quasi jetzt erstmal in den nächsten 2 Monaten 4 Spiele, bei denen man wirklich hoffentlich einen gewissen Stamm jetzt herauskristallisieren kann. Und es kann ja, was die Personallage angeht, im Vergleich zum Januar ja auch eigentlich nur besser werden.
Ja, das definitiv. Dann hoffe ich dann auch beim nächsten großen Turnier dann auch ohne Corona möglichst. Schauen wir mal, wie das dann dort auch natürlich weitergeht. Und ja, das war es jetzt soweit zu dem Herrenteil. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen wir zurück, beschäftigen uns mit den Frauen. Bundesliga und natürlich dann auch mit der News der Woche, mit dem Aus von Henk Gröner. Deswegen bleibt unbedingt dran hier bei Anwurf, eurem Handballtalk. Ja, und jetzt kommen wir zum Frauenhandball und wollen uns dort mit den aktuellsten Nachrichten und auch Ergebnissen beschäftigen. Da gab es wieder einige Absagen. THC, also Thüringer HC gegen Blomberg Klippe, hat nicht stattgefunden aufgrund von einigen Corona-Fällen bei den Blombergerinnen. Und auch Buchholz-Rosengarten gegen Union Halle Neustadt wurde auch verschoben wegen Corona-Fällen. Auch hier an diesem Fall ist das Heimteam erwischt. Die Niedersächsinnen hatten einige Corona-Fälle, deswegen das Spiel auch noch abgesagt wurde. Trotzdem, Tim, die Spiele, die stattgefunden haben durchaus einiges bereitgehalten gehabt. Das vermeintliche Topspiel Buxtehude gegen Dortmund, wenn man sich das Ergebnis anschaut, war zu deutlich. 31-21, relativ klares Ergebnis. Schon zur Halbzeit stand es schon 17-11 für die Dortmunderinnen. Also das war von Anfang bis Ende eine dominante Auftritt der Dortmunderinnen.
Ja, das war schon wirklich sehr, sehr stark. Vor allem Alina Graseels hat es in der ersten Halbzeit wirklich überragend gemacht. Insgesamt 11 Tore, 4 Vorlagen von ihr. Also da war sie mal wieder die Spielerin des Spiels und hat Dortmund da definitiv auch relativ schnell in die richtigen Bahnen gelenkt. Wie gesagt, kurz vor der Pause auch ein 13-0 auf, um eben entscheidend wegziehen zu können, und davon hat sich Buxtehude nicht mehr wirklich erholen können. Nach der Pause gab es dann auch nochmal einen relativ schnellen 4-0-Lauf. Da waren die Dortmunderinnen dann auf 10 Tore weg und dann war es nach 35 Minuten auch wirklich endgültig entschieden. Das war einerseits ja, eine sehr, sehr schlechte Leistung von Buxtehude und die darf man sich dann halt gegen das zweitbeste Team der Liga einfach nicht leisten und dann kann es halt eben auch mal zu so einer deutlichen Abreibung mit 10 Toren kommen. Das ist für sie auf jeden Fall sehr, sehr bitter, natürlich auch im Kampf um ja, Platz 3 und Platz 4. Also das ist schon ein ordentlicher Schlag ins Kontor, haben trotzdem noch einen ordentlichen Vorsprung, was die Tordifferenz angeht, im Vergleich zu Metzingen und Thüringen. Das ist schon mal positiv, aber ja, muss man sich auf jeden Fall irgendwie abschütteln und ein wenig erholen.
Ja, auf jeden Fall, das müssen sie auf jeden Fall machen. Gerade Katharina Filter hat ja keinen einzigen Ball gehalten, die Nationaltorhüterin, 13 Minuten. Das war schon auch ja, überraschend, wie das sie da nichts halten hat können. Ihre Kollegin war ein bisschen Messerlehrhüter mit 13 Paraden, aber auch auf der anderen Seite Yara ten Holte, 15 Paradenquote von 41%. Also da lief wieder bei Dortmund alles rund, um sie hier den Sieg zu holen und zumindest ja in Reichweite der Tabellenführerinnen zu bleiben. Der SG BBM Bietigheim, die auch gespielt hat am Samstagabend, haben, wenn man das Ergebnis ansieht, 37-30, würde man sagen, standesgemäß gewonnen gegen Bad Wildung Vipers, die ja aktuell auf Platz auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen. Wenn man sich aber damit genauer beschäftigt, Tim, dann fällt auf, dass das Spiel eigentlich 40 Minuten lang ausgeglichen war. Zur Halbzeit 19-20 nur aus Sicht der Gastgeberin. Also sie haben da wirklich alles gegeben, wirklich hart mitgehalten, aber am Ende ja, hat dann halt Bietigheim aufgrund ihrer Klasse halt doch gewonnen.
Ja, ich würde sogar weitergehen. Also eigentlich so bis zur 50. hat Bad Wildungen das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Da stand es dann 26-29. Und also man muss sagen, die Bietigheimerinnen haben sich da deutlich schwerer getan, als man das so erwartet hat vorher und erwarten konnte. Natürlich Munia Smietz, die absolute Top-Torschützin mit 15 Toren, 5 Assists, mit einer absolut überragenden Leistung mal wieder, hat Bad Wildungen da wirklich lange, lange im Spiel halten können. Und das, obwohl man gar keine so überragende Torhüterin-Leistung hatte, mit 7 Paraden, 21% von Manuela Brutsch. Und ja, auf der anderen Seite ist es dann auch die doppelten Smietz in dem Fall nicht verwandt, zumindest die beiden, die bei Bietigheim spielen, mit Inga Smietz, der Niederländerin, mit 9 Toren, 7 Assists, Xenia Smietz, die Schwester von Munia, mit 6 Toren und 6 Assists, also ja, sehr, sehr interessant und sehr, sehr stark aufgespielt, vor allem Xenia Smietz, die ja in der letzten Woche in der Nationalmannschaft vor allem defensiv ihre Aufgaben hatte, jetzt auch offensiv hier im Verein sehr, sehr stark aufgetreten ist und dementsprechend für Bietigheim dann am Ende vom Ergebnis her noch ein standesgemäßer Sieg, aber wie gesagt, so über 50 Minuten war das schon ein ziemlicher Kraftakt.
Ja, das war es auf jeden Fall. Also sie haben die Punkte auf keinen Fall geschenkt bekommen. Da haben sie sich wirklich das hart erarbeiten müssen, aber im Endeffekt bleibt ihre Siegesserie bestehen. Das ist schon wirklich beängstigend, wie dominant sie auftreten, sowohl in der Liga als auch international, wie viele Siege sie da immer wieder einfallen und Das ist schon wirklich richtig, richtig gut. Das muss man einfach so auch einfach eingestehen, was die da wirklich da Woche für Woche auf die Platte zaubern. Und auch wenn es da mal schwierig ist, die trotzdem einfach ja Kopf oben behalten und dann in den wichtigen Phasen auch mal wegziehen können. Das ist einfach schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ja, 15 Tore von Munia Smietz denkt man ja, ne? Das war irgendwie die beste Leistung einer Spielerin an dem Abend. Ja, da gab es eine Dame, die der Meinung gewesen ist, ich bin noch ein bisschen besser. Irene Espinola Perez, 16 von 18. Richtig, richtig starke Quote gehabt für ihren Verein, die Sportunion Neckarsulm. Die hatten den TuS Metzing zu Gast, also Derby-Time. Und ja, Neckarsulm gewinnt dank auch Espinola Perez mit 39-35. Und jetzt aufgrund ihrer aktuellen Punktedifferenz sind sie auch mittendrin im Kampf um Platz 3. Also von da ist es der Dreikampf jetzt hier zum Vierkampf geworden. Das ist schon wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten. Und Metzing jetzt mit 13 Minuspunkten muss ein bisschen aufpassen, weil sie könnten jetzt auch ruhig auf der Niederlage so ein bisschen rausrutschen. Das wäre natürlich für sie sehr, sehr bitter. Aber spielt natürlich auch dafür, dass die Teams dahinter den ersten zwei doch schon eng beieinander liegen.
Ja, absolut. Also das ist ein weiterhin sehr, sehr enges Feld da. Ab Platz 3 erstmal runter bis Platz 6, bis Neckarsulm, die, wie du richtig sagst, da durch diesen Sieg jetzt auch mit reinrücken. Und ja, Sarah Wachter trotz der 35 Gegentore auch 14 Paraden verbuchen konnte, was dann auch sehr ungewöhnlich ist und auch ein Faktor war auf jeden Fall, dass sie da das Torhüterin-Duell deutlich gewinnen konnte. Und dementsprechend ja, war das auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Scheibenschießen auch am Abend. Und das war auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön anzuschauen. Das auf jeden Fall. Und wirklich auch alles in allem hat Metzingen, selbst wenn sie dann mal dran waren, es einfach verpasst, dann vorbeizuziehen und final wirklich diesen Anschluss herzustellen und mal das Zepter zu übernehmen. Das hat Neckarsulm dann immer wieder gut gemacht, haben sich dann immer wieder gefangen und sind dann auf 3-4 weggezogen. Dementsprechend, ja, auch da ein sehr, sehr verdienter Sieg und natürlich eine absolut starke Leistung von Espinola Perez.
Ja, auf jeden Fall, das muss man wirklich sehr hervorheben. 16 Tore, das ist schon wirklich richtig, richtig stark und beweist auch einfach, dass sie eine der besten rückraumrechten Spielerinnen in der Bundesliga ist. Also das muss man einfach so neidlos einfach anerkennen. Nicht ganz so viele Tore sind dann beim Spiel zwischen BSV Sachsen-Zwickau und der HSG Bensheim Auerbach gefallen. Da waren es dann nur 48 in Anführungsstrichen, auch trotzdem natürlich eine Anzahl schon. 26-22 heißt es am Ende aus Sicht der Gastgeberinnen, der Hausherrinnen. Zwickau gewinnt hier also und holt ganz, ganz wichtige Punkte.
Absolut, können dadurch den Relegationsrang 13 verlassen und an Bad Wildungen vorbeiziehen, jetzt erstmal auf Platz 12 mit jetzt 7 Pluspunkten, 1 Pluspunkt mehr und auch 2 Spiele weniger als Bad Wildungen. Also wirklich ja, ein lebenswichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt. Und bei Sachsen-Zwickau, Diana Magnus-Dott hier mit 7 Toren die beste Werferin. Im Tor Ela Schott mit 11 Paraden, 50% Quote, also wirklich ganz, ganz stark. Und da haben dann auf der anderen Seite die 8 Tore von Ines Iwanczuk einfach nicht gereicht. Waren auch 6 Fehlwürfe dabei, also die Quote an sich gar nicht mal so überragend mit 57% bei ihr und dementsprechend schon ein enttäuschender Nachmittag für die Flames.
Auf jeden Fall, das, zumal man auch nicht vergessen hat, dass sie halt 17 technische Fehler hatten. Also das ist schon, wenn man dann 8 Würfe weniger aufs Tor hat als die Gegner, dann ist das schon auf jeden Fall ein Thema, womit man sich beschäftigen muss. Denn auch ihre Torhüterin war ja sehr gut, als mir das anguckt. Vanessa Fair mit 17 Paradenquote für 41% hatte sie ein richtig, richtig starkes Spiel, aber ihre Vorderleutinnen haben das halt nicht nutzen können, haben halt vorne die Bälle zu einmal weggegeben und somit ja natürlich die Möglichkeit dagelassen, dass Zwickau diese 2 wichtigen Punkte mitnimmt und das hilft ihnen natürlich enorm. Im Kampf um den Klassenerhalt dieser Sieg. Und dann lasst uns zum letzten Spiel des Spieltags kommen, dem Spiel, was jetzt auch zu Ende ist, seit unserem Anfang der Aufnahme. 26-26 heißt es am Ende im Spiel Oldenburg gegen Leverkusen und ja, zur Halbzeit sah es eigentlich so aus, als ob Leverkusen das Spiel gewinnen würde, führten 16-9, aber dann hat Oldenburg nochmal richtig, richtig aufgedreht, hat wirklich aufs Gas gedrückt, angeführt von der starken Katharin Pichelmeier und sich hier nochmal den Punkt geholt und damit beide nicht wirklich absetzen können von unten, aber zumindest ja, Punkte sammeln können im Endeffekt.
Ja, ich denke, Oldenburg kann da mit dem Punkt auf jeden Fall gut leben nach dem Halbzeitstand. Vor allem, weil sie jetzt eben ja schon durch die Niederlage von Bad Wildungen auch einen Punkt zwischen sich bringen können, zwischen sich und dem 13. Platz schon mal. Und auch da jetzt 4 Punkte Vorsprung haben und noch ein Spiel weniger als Bad Wildungen. Also von daher, es ist für Oldenburg, denke ich mal, ja, ein erfolgreicher Nachmittag gewesen, da so zurückzukommen für Leverkusen. Ja, auch da geht der Blick schon noch ein bisschen nach unten, aber ich denke mal, mit 6 Punkten Vorsprung sieht das schon ganz okay aus. Trotzdem, ja, so ein Spiel dann, in so einem Spiel noch einen Punkt abzugeben, ist natürlich absolut, ja, absolut bitter.
Ja, das solltest du eigentlich nicht erlauben, wenn du so einen Vorsprung hast, dieses Spiel abzugeben. Also fühlt sich schon eigentlich aber wie ein verlorener Punkt im Endeffekt an, muss man glaube ich so knallhart sagen, wenn man damit 7 Punkte zur Halbzeit führt, dann solltest du das auch möglich nach Hause bringen. Aber wie gesagt, Oldenburg hat sich da wirklich reingefightet, wirklich ein tolles Spiel auch einfach abgeliefert und sich so wirklich auch diese Punkte auch verdient, das muss man sagen, zumal sie auch die Chance hatten, das Spiel so noch zu gewinnen. Also sie haben sogar eine halbe Minute vor Schluss sogar 26-25 geführt. Also das war, hätte auch noch ganz gut und gerne auch noch in die falsche Richtung laufen können aus Sicht der Leverkusenerinnen. Ja, dann würden wir jetzt den Teil zum Monat erstmal soweit schließen, machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück, denn wie gesagt, wir wollen noch einige sprechen, gibt einige Personalien, einige Top-Transfers, muss man ja schon fast sagen, und natürlich das große Thema von Henk Gröner, da wollen wir natürlich noch genau drauf schauen, deswegen bleibt dran hier bei Anwurf, eurem Handball-Talk. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Mal, zu unserem letzten Teil zurück und wollen uns mit den ja, aktuellen News bei dem Frauenhandball beschäftigen und uns da erst mit einer Personal beschäftigen, die ja, jetzt ein bisschen überraschend hervorgekommen ist. Sie war ja auch vergangene Woche im Fokus gestanden bei der Nationalmannschaft, denn sie hat gegen Deutschmannschaft gespielt. Tess Wester, die Torhüterin, die wir ja auch aus der Bundesliga kennen, jahrelang auch mit Bietigheim gespielt. Und ja, sie scheint sehr, sehr unglücklich zu sein aktuell. Sie spielt in Rumänien, in Bukarest. Und Tim, wenn man so liest, ihr Interview, möchte sie eigentlich möglichst gerne den Verein verlassen. Und ich glaube, jedes deutsche Team, was irgendwie noch in Torhüterposition was sucht, sollte sofort zuschlagen.
Das auf jeden Fall. Ist natürlich, also rein objektiv gesehen muss man sagen, dass eigentlich nur Dortmund und Bietigheim dann in Frage kommen würden. Ja. Wahrscheinlich sogar eher nur Bietigheim, weil sie halt Champions League spielen werden. Das muss man ja bei den Dortmunderinnen dann mal abwarten, ob es irgendwie einen zweiten Platz gibt oder nicht. Aber ansonsten, ja, sie ist erst letzten Sommer dorthin gewechselt, wollte unbedingt mal in einem osteuropäischen Land spielen und ja, einfach erfahren, wie das so ist, hat vorher in Dänemark gespielt und ja, dadurch, dass sie nur eine Nationalmannschaftskollegin da hat, die jetzt aber verletzt ist mit Martinez Metz, ist sie sehr auf sich allein gestellt, was ihr wohl sehr zu schaffen macht. Und die Zeichen stehen jetzt schon deutlich auf Abschied. Also sie hätte, oder es gibt eine beidseitige Option, den Einjahresvertrag nochmal um ein Jahr zu verlängern im Sommer. Aber Bukarest hat auch schon eine neue Torhüterin verpflichtet mit Evelina Eriksson. Und also das würde mich schon dann sehr wundern, wenn es dann doch noch zu einer Einigung, zu einer Verlängerung kommt. Deswegen, ein sehr, sehr großer Name auf der Torhüter-Position, der da jetzt auf den Markt kommt. Und ich bin da sehr gespannt, wo es sie jetzt hinführt.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt, wo sie hinspielt. Prinzipiell würde ich es jetzt nicht unbedingt in die Bundesliga sehen. Kann auch so sein, dass sie vielleicht Richtung Skandinavien geht. Vielleicht bleibt sie aber auch da. Keine Ahnung, muss man mal gucken. Oder wird genau schauen, wo ihre Teamkolleginnen spielen, damit sie sich auch ein bisschen heimischer fühlt. Aber sagt sie auch selbst, das Leben ist einfach so kurz, um irgendwo zu sein, wo man nicht glücklich ist. Und das, glaube ich, kann man auch verstehen, dass sie dann sagt, okay, ich möchte mir lieber hier eine neue Herausforderung suchen. Wobei Torhüterinnen sind, lass uns auch bei Torhüterinnen bleiben. Denn die HSG Blomberg-Lippe hat ihre Personalplanung im Tor abgeschlossen, hat jetzt nach dem Abgang von Marie Andresen nach Buxtehude eine neue Nachverpflichtung getätigt für die kommende Saison. Zoe Ludwig kommt von Buchholz-Rosengarten, wird dort dazu kommen, die 22-Jährige, und damit ja bleiben die Blomberg so ein bisschen ihrem Weg treu, auf junge, talentierte Spielerinnen zu setzen.
Ja, und sie hat sich wirklich schon in den letzten Jahren dort gut entwickelt, ist wie gesagt immer noch eine sehr junge Torhüterin, sehr talentiert, hat ihre Qualität auch letztes Jahr schon gegen Blomberg-Lippe im Final Four, im Pokal, unter Beweis stellen können. Also wusste man da ganz genau, auf wen man sich da festlegt für die Nachfolge von Andresen. Also ja, der nächste Schritt für Zoe Ludwig und für Blomberg-Lippe auch hier wieder eine sehr, sehr starke Verpflichtung.
Ja, auf jeden Fall. Obwohl wir bei starken Verpflichtungen sind, müssen wir über zwei weitere Personalien sprechen, die schon, ja, schon so ein bisschen so ein Blockbuster-Transfer ist. Ich glaube, das würde ich schon ein bisschen bezeichnen. Denn der Thüringer HC hat sich nochmal verstärkt und hat sich bei einer, ja, auch hier Liga-Konkurrenten bedient. Nathalie Hendriksen, die Rekord-Mittelspielerin von den Sporthäusern Neckarsulm, wechselt zum THC, gehört unter 2 Jahre unter Vertrag unterschrieben, und das ist schon für die Neckarsulmerinnen schon eine Schwächung und für Thüringen hat es natürlich eine entsprechende Verstärkung.
Ja, absolut richtig. Auch bei ihr natürlich in gewisser Weise ein nächster Schritt in der Karriere. Wie gesagt, jetzt Kapitänin gewesen in Neckarsulm, sich dort auch gut entwickelt als Spielerin, und natürlich ist das, dieser Name Herbert Müller als THC-Trainer, der spricht natürlich auch wirklich einige Spielerinnen an, wenn man sich anguckt, wer sich alles unter ihm weiterentwickeln konnte und besser werden konnte in ihren Karrieren. Und dementsprechend ist das natürlich auch immer ein Faustpfand, was der THC spielen kann. Und auch hier hat sie ihn wirklich lobend hervorgehoben und freut sich sehr darauf, sich dort dann weiterzuentwickeln und unter ihm trainieren zu können.
Ja, ich meine, mit 26 ist sie ja noch jung, also von daher hat sie ja noch ein bisschen auch Potenzial, und bin ich wundern, wenn sie wirklich dann noch die nächsten Schritte machen würde, dann auch international dann noch mehr für Furore sorgt, weil, wie gesagt, die Bundesliga hat schon bewiesen, dass sie eine der besten Spielerinnen auf ihrer Position ist. Und ja, Neckarsulm hat quasi auch am selben Tag einen, vielleicht auch ein bisschen kaschieren wollen, diesen Abgang dieser Top-Spielerin, indem sie auch wirklich einen absoluten Top-Transfer verpflichtet haben. Und zwar kommt für den Kreis die Nationalspielerin Luisa Schulze von der SG BBM Bietigheim. Also das ist schon auch hier eine richtig, richtig starke Verpflichtung. Spielt auch dafür, dass Neckarsulm mittlerweile auch, sagen wir mal, so in einem höheren Regal fischen kann, als vielleicht noch vor 200 Jahren der Fall gewesen ist.
Ja, das scheint tatsächlich so zu sein. Also das ist schon wirklich eine sehr, sehr starke Verpflichtung. Also das kam für mich auch schon durchaus unerwartet. Also von der designierten Meisterin kommt sie dann, wird sie dann wohl kommen. Das ist schon ein Schritt nach vorne für den Verein, für die Mannschaft und dementsprechend. Also das ist schon sehr beeindruckend, was dieser Transfer einfach auch an Ausstrahlung mitbringt, auch als Ansage an die Konkurrenz. Wie gesagt, man wird dann sicherlich in den nächsten Jahren konstant darauf bauen, dass man auch langsam in Richtung Konstanz, in Richtung Platz 3 dann mal mindestens geht. Und das ist dann schon mal ein ordentlicher Schritt in diese Richtung.
Ja, ich meine, muss man auch gucken, sie haben ja auch Munias Mietz, kommt auch noch mit dazu. Man hat sich eine Fatoš Kükyildiz von Dortmund verpflichtet, also da sind doch schon wirklich einige auch namenhafte Spielerinnen, die dazukommen. Klar, man wird auch einige, so ist es jetzt auch nicht, ne? Natalie Hendricks, eine Jill Koic, eine Espinola Perez, die auch noch gehen wird. Also sind schon auch einige mit dabei, die dann auch den Verein verlassen werden. Das tut ihr natürlich auch schon weh, aber trotzdem, glaube ich, sind die Neckarsulmerinnen aktuell auf einem wirklich guten Weg, da auch eine langfristig eine gute Rolle in der Bundesliga zu spielen. Ja, dann Tim, lass uns zum Abschluss zu dem irgendwie wichtigsten und auch dem größten Thema kommen und auch vielleicht auch ein bisschen die größte Überraschung eigentlich in der Vergangenheit, denn der Deutsche Handballbund und auch Bundestrainer Henk Gröner von den Frauen haben sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen können. Somit läuft ja das Engagement zu Ende April aus und das war eigentlich angesichts der Aussagen, die im Rahmen der Qualifikation getätigt wurde bei der EM, also die Qualifikationswoche, eigentlich schon sehr überraschend, denn man hatte eigentlich das Gefühl, okay, es geht hier weiter, man möchte sich verlängern, ging wohl nur noch irgendwie um Kleinigkeiten, aber scheinbar waren die Kleinigkeiten so groß, dass man sich ja nicht einigen konnte, hier weiterzugehen.
Ja, ich fand's auch sehr überraschend, das muss ich sagen. Sowohl was die beiden Medientermine angeht, wo sich geäußert wurde, auch von Axel Kromer, von Gruner selbst, dazu dann auch, ich glaube, im Interview bei Kreisab klang es auch wirklich so, als würde er diese beiden Spiele gegen die Niederlande als wichtigen Schritt auch in der Entwicklung sehen für eben die kommenden Spiele, für das kommende Turnier dann im November. Dementsprechend hat mich das auch sehr überrascht, als die Nachricht dann kam, dass eben der Vertrag nicht verlängert wird, dass dementsprechend auch für das letzte EM-Quali-Spiel in Griechenland im April ein neuer Bundestrainer, eine neue Bundestrainerin gesucht werden muss. Vielleicht passiert das dann auch noch interimsmäßig. Schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Aber ja, ich finde es tatsächlich durchaus schade. Also insgesamt hat er jetzt 54 Länderspiele an der Seitenlinie verbracht, darunter natürlich die beiden EM- und WM-Turniere, dabei 27 Siege, 4 Remis und 23 Niederlagen, also alles in allem eine knapp positive Bilanz. Wie ich finde, generell auch durchaus eine Entwicklung gesehen. Ja. Es hat halt in entscheidenden Spielen immer mal wieder die gleichen Probleme gegeben, aber da ist dann, wie ich finde, halt immer noch so ein bisschen der Faktor, wo ich noch nicht ganz sicher bin, ob das jetzt am Trainer lag oder ob da irgendwie die Qualität fehlt, was die Spielerin angeht. Das kann man jetzt beobachten in den nächsten Monaten und beim nächsten Turnier mit dem neuen Trainer, der neuen Trainerin. Und dementsprechend, ja, ist auf jeden Fall jetzt in dem Monat vor dem Spiel und vor dem Lehrgang in Griechenland, der es ja auch sein wird mit ein paar Tagen, die man dort verbringen wird, auf jeden Fall auch ein bisschen Arbeit beim DRB, was da die Nachfolge angeht, weil es würde ja nur Sinn ergeben, bis dahin wirklich auch schon die feste Lösung zu präsentieren, weil sonst würde man, finde ich, diesen Lehrgang so ein bisschen herschenken, was ehrlich gesagt zeittechnisch, zeitplanmäßig mit Hinblick auf das Turnier im November und nicht erst im Dezember, wenn man sich das anguckt, schon ein bisschen fahrlässig wäre.
Ja, zumal man auch das Heimturnier ja auch noch hat, was auch noch so ein bisschen auch damit mitschwingt. Also das ist schon, Ja, schon auf jeden Fall überraschend gewesen. Also klar, ich hatte auch schon ein bisschen das Eindruck, als bei dem einen Medientermin, wo er ein bisschen schmallippig auf mich gewirkt hat. Ich hatte es ja auch im letzten Podcast auch erzählt gehabt, wo ich irgendwie so einen komischen Eindruck bekommen hatte, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, da ist irgendwie leichter aus dem Busch, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt sagt, okay, ich möchte nicht verlängern oder so, aber das ist schon, ja, schon auch schwierig natürlich, klar. Wie gesagt, er hat einiges erreicht. Klar, vielleicht nicht den großen Schritt nach vorne gemacht, aber da, ich glaube, liegt es nicht ausschließlich an ihm, ist zumindest so mein Eindruck, weil sich auch immer einfach individuell von Fehler von Spielerinnen manchmal wiederholen, wo man dann auch einfach sagen muss, okay, du musst auch die Spielerin vielleicht auch ein bisschen weiterentwickeln. Deswegen, ja, ist man jetzt wieder so ein bisschen ratlos. Insgesamt glaube ich einfach, dass der Frauenhandball auch noch beim DHB noch einfach ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt werden muss, dass man da noch ein bisschen mehr auch Zeitraum, glaube ich, einfach finden muss, um da auch noch den nächsten Schritt zu machen. Man muss, glaube ich, im Allgemeinen im Sport noch weiterentwickeln. Da hatten wir auch schon mal ein bisschen drüber geredet, was sich da noch ein bisschen ändern muss einfach. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, gerne nochmal nachhören in unserem Podcast. Findet ihr da auf jeden Fall auch noch Ideen, Vorschläge, die wir hatten allgemein zum Sport, aber auch gerne auch generell zum Thema Frauenhandball, was sich dort einfach ändern muss, damit der Sport präsenter wird, medienwirksamer wird, um dann natürlich dann auch mehr Leute zu generieren, mehr Sponsoren zu generieren und natürlich einfach dann, dass dann mehr Geld einfach da ist und dass dann die nächsten Schritte in der Entwicklung getan werden kann, um dann auch wirklich dann mal wieder eine Medaille zu gewinnen, denn schließlich ist das schon eine ganz schön lange Zeit her. Ja, Tim, was wären so Namen für dich, wo du sagen würdest, okay, den würde ich eigentlich gerne als Bundestrainer sehen? Klar, natürlich kann man sagen André Fuhr, aber ich glaube nicht, dass André Fuhr das machen würde.
Ja, bevor ich da Namen nenne, eine Sache, die mir jetzt noch eingefallen ist, was passiert eigentlich jetzt mit Spielerinnen, die mit Corona nicht so klargekommen sind, also eine Julia Behnke, eine Kim Naitzi-Navicius, kommen die irgendwie nochmal zurück?
Ich glaube, ich würde es nicht ausschließen.
Genau, also das wäre jetzt mein erster Impuls auch gewesen. Das könnte natürlich auch interessant sein. Ja, was Namen angeht, André Fuhr ist natürlich bei mir auch direkt als erstes eingefallen, vor allem, falls es dann doch noch keine wirklich langfristige Lösung jetzt so schnell gefunden werden kann, dass er quasi erstmal interimsweise für diesen Lehrgang übernimmt. Ich meine, ja, ein paar Spielerinnen kennen ihn ja auch aus Dortmund unter anderem. Und ja, das wäre sicherlich eine Lösung. Aber ansonsten bin ich da tatsächlich auch noch so ein bisschen am Grübeln, wer es denn sein könnte. Ob man da vielleicht auch wieder auf einen Trainer aus dem Ausland zurückgreift, weiß ich nicht. Ansonsten, weiß ich nicht, vielleicht, dass man sagt, man ist eigentlich alles in allem ja durchaus so zufrieden, auch mit dem Team gewesen, dass vielleicht ein Alexander Koke, der ja bisher Co-Trainer war, irgendwie befördert wird, weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch eine Option. Aber ansonsten, ja, das wird sich ja sehr wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann auch zumindest erstmal mindestens mal kurzfristig klären und vielleicht sogar schon langfristig. Und dann werden wir da ja auch auf jeden Fall noch mal ein bisschen was zu diskutieren haben.
Ja, auf jeden Fall. Wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten. Deswegen solltet ihr uns auf jeden Fall weiterhin abonnieren. Bei dem Podcatcher eurer Wahl findet ihr uns iTunes, Spotify oder auch natürlich weitere Podcatcher, gibt uns euren Podcast zu hören. Wir dürft euch gerne auch mal Rezensionen da lassen bei uns, gerne natürlich Spotify oder iTunes. Gerne schreiben, was euch gut gefallen hat, woran wir arbeiten können. Weiterhin dürft ihr uns auch gerne folgen auf den Social Media Plattformen Facebook, Instagram und Twitter. Jeweils mit dem Handle Anwurf findet ihr uns dort. Da auf jeden Fall gerne uns auch da Fragen stellen, mit uns in Kontakt treten, uns liken, weiterempfehlen. Sind wir sehr, sehr froh über jeden Follower, den wir mit dabei haben, wo wir mit drüber diskutieren können über die aktuellsten Entwicklungen im Handball. Und dann gibt es uns dann nächste Woche Montag wieder hier bei Anwurf beim Handball Talk.
Anwurf. Der Handball Talk. Auf meinsportpodcast.de